Vor einigen Wochen, da las ich im Internet einen Artikel der Tageszeitung Die Welt mit dem Titel Die Zukunft des Glaubens. Darin ging es um die Frage, was der christliche Glaube Europa denn noch geben könne. Der Autor beschreibt darin, wie das Christentum heutzutage nur noch eine Stimme von vielen ist. Er stellt fest, dass einige Aspekte des Evangeliums verloren gegangen sind. So sei zwar bei aller Betonung der Toleranz zwar die Akzeptanz gemeint, selten aber die Liebe oder sogar, beziehungsweise geschweige denn, die Feindesliebe. So schön der Gedanke ist, dass alle Menschen in der Postmoderne denken können und tun können, was sie wollen, so deutlich zeigt sich doch an den Konflikten, an den Streitigkeiten und Kriegen dieser Welt, dass die Menschen sich doch immer wieder irgendwie in die Quere kommen. Und zurück bleiben Wunden und Verletzungen. Und an dieser Stelle, da macht der Autor eine klare Ansage bzw. Aussage. Wir müssen das Leid der Welt zur Kenntnis nehmen. Wir dürfen es nicht leugnen. Und das gilt gerade auch für uns Christen. Und so Er schreibt, ein Gott ohne Wunden ist ein toter Gott. Wenn jemand mir seinen Gott anbietet, frage ich, ist es der Gott der Liebe, vom Leiden unserer Welt versehrt? Ich bin nicht gewillt, an einen anderen Gott zu glauben. Von Thomas Schalik. Wie sieht es also mit uns und unserem Gott aus? Haben wir einen Gott der Wunden? Und wenn ja, was bedeutet das und wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Leid um? Dazu möchte ich heute mal einige Aspekte rund um eben dieses Thema Leid und um Verletzungen und um Wunden ein wenig näher betrachten. Leid. Anscheinend nicht. Dann Leid. Was ist das eigentlich? Was ist Leid? Ein Blick in den Duden verrät uns, dass das Wort Leid sowohl den tiefen seelischen Schmerz als Folge eines erfahrenen Unglücks bezeichnet, als auch das Unrecht oder das Böse, das jemandem angetan wird. Und wenn man diese Definition so ein bisschen zum Maßstab nimmt, dann kann man drei Bereiche finden, in die man Leid unterteilen kann. Diese Bereiche, die orientieren sich an demjenigen, der diesen tiefen seelischen Schmerz oder eben dieses Unrecht, das Böse, erlebt oder erfährt. Und der erste Bereich ist der, den wir wohl am besten kennen. Es gibt persönliches Leid. Das ist das Leid, das wir selbst erfahren, das uns betrifft und das uns Schmerzen bereitet. Und es gibt hier ganz viele unterschiedliche Formen und Arten von persönlichem Leid, die wir vielleicht auch schon selbst erlebt haben. Es gibt Krankheiten, die uns zu schaffen machen und uns körperlichen und auch seelischen Schmerz bereiten. Krankheiten können auch zum Tod eines geliebten Menschen führen und auch das lässt uns dann trauern und leiden. Wir vermissen da die gemeinsame Zeit mit diesem Menschen. Es gibt Süchte, es gibt schlechte Gewohnheiten, die uns beherrschen, uns nicht loslassen, uns regelrecht zu verfolgen scheinen. Sie fügen unserer Seele Schmerzen zu, wir verletzen uns sogar selbst irgendwie damit, weil wir einfach nicht loszukommen scheinen und uns selbst nicht unter Kontrolle haben. Und damit verbunden kann dann eben auch das Leid sein, das uns befällt, wenn wir uns vor Gott schuldig fühlen. Wir haben das Gefühl, wir werden diese Schuld nicht los, wir können uns nicht davon befreien. Es gibt viele weitere Formen des persönlichen Leids. Viele davon kennen wir auch aus unserem persönlichen Umfeld. In dem knappen Jahr, in dem ich nun schon in die Gemeindearbeit stark involviert bin, habe ich schon einfach von ganz verschiedenen Schicksalen gehört. Da sind Menschen mit psychischen Störungen, Menschen, die missbraucht worden sind, Menschen, die ausgebrannt sind. Eine Fülle an persönlichem Leid. Doch damit sind wir nicht allein. Auch in der Bibel, da begegnet uns persönliches Leid. Da seien ein paar wenige Beispiele genannt. Als erstes fällt uns hier vermutlich Hiob ein. Dieser musste eine ganze Reihe von Leiterfahrungen machen. Er verlor seine Kinder und seinen Besitz durch viele verschiedene Schicksalsschläge. Auch seine Gesundheit wurde angetastet. Er bekam Geschwüre, die er sich regelrecht aufschaben musste. Auch Kinderlosigkeit kann eine Form des Leides sein. In 1. Samuel 1, da lesen wir, dass Hannah, die spätere Mutter des Samuels, von Herzen betrübt war, weil sie keine Kinder empfangen konnte, die zweite Frau ihres Mannes aber schon. Und selbst der große Missionar des Neuen Testaments, Paulus, der berichtet in seinen Briefen von seinem ganz persönlichen Leid. So heißt es in 2. Korinther 12, Vers 7 und 8, Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Diese Stelle, die hat schon bei vielen Bibelauslegern zu sehr wilden Spekulationen geführt. Da sind die einen, die meinen, Paulus habe eine Augenkrankheit gehabt, die er hier meint. Andere vermuten, dass Paulus vermutlich Probleme mit einer sexuellen Sünde gehabt habe. Aber was auch immer Paulus hier meint, es wird deutlich, dass er gelitten hat. Er fühlte sich von einem Engel Satans persönlich mit Fäusten geschlagen und er bat Gott inständig darum, dass sein Leid aufhören würde. An anderen Stellen da betont Paulus immer wieder, wie sehr es ihm zu schaffen macht, dass er angefeindet und verfolgt wird. Und das führte letzten Endes bei ihm so weit, dass er ebenfalls im 2. Korintherbrief in Kapitel 1 schreibt, Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Was für eine Aussage, habe ich mir gedacht, als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe. Paulus, der große Paulus, der natürlich auch so seine Probleme hatte, aber doch irgendwie immer mit den Sachen ganz gut zurechtzukommen schien und häufig sogar dazu aufforderte, sich zu freuen, wenn man für Christus das Leid ertrug. Dieser Paulus sagt, dass er am Leben verzweifelte. Er sah keinen Ausweg mehr und für mich, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber für mich hat das so schon den Anklang der Überlegung, seinem Leben vielleicht doch selber irgendwie ein Ende zu setzen. Jedenfalls stand er hier sehr nah an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Er verzweifelte am Leben und an seinem Dienst für Gott. Persönliches Leid. Wir kennen es selbst, wir sehen es bei anderen und es begegnet uns in der Bibel. Eine zweite Form des Leides ist das Leid in zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch dieses Leid, das kennen wir nur zu gut. Da sind die Streitigkeiten mit Freunden, manchmal geht es da nur um Kleinigkeiten. Da sind die Eltern, die Kinder oder die Geschwister, denen man noch nicht vergeben hat und mit denen man im Unfrieden lebt. Es gibt Eheprobleme, Streit mit Nachbarn. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen Gemeindemitgliedern oder Vorurteile gegen Menschen, die uns irgendwie negativ aufgefallen sind. Und ähnlich wie beim persönlichen Leid trifft uns das manchmal ganz unerwartet, ganz ungewollt oder vielleicht sogar ohne unser Zutun. Nicht selten sind wir jedoch auch hier an diesem Leid beteiligt und werden an unseren Mitmenschen schuldig. Schuld ist damit auch wieder ein Aspekt, der uns zu schaffen macht. Wir leiden daran, versagt zu haben, andere verletzt zu haben. Oder wir wurden von anderen verletzt und kämpfen nun damit, dem anderen zu vergeben. Wir leiden an Unfrieden, an Konflikten und Streitigkeiten und wir würden sehr, sehr viel geben für Harmonie, für Liebe, für Freude und für Frieden. Aber wieder sind wir hier nicht allein. Auch in der Bibel werden uns zwischenmenschliche Probleme aufgezeigt. Und erneut hierzu ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel Josef. Der hatte aufgrund der Bevorzugung durch seinen Vater, durch seine eigene Arroganz und durch seine Eifersucht seiner Brüder so einige Probleme, gerade mit den Letztgenannten. Und während die Brüder an Neid und an Eifersucht litten, musste Josef später als Sklave in Ägypten viel erleiden und ebenso Jakob den vermeintlichen Tod seines Sohnes. Hiob den wir bereits angesprochen haben, der musste damit leben, dass seine Frau ihn verspottete und die Ratschläge seiner Freunde zwar gut gemeint, aber wenig hilfreich waren. König David musste sehr großen Schmerz ertragen, weil sein eigener Sohn Absalom einen Aufstand gegen ihn unternahm und dabei am Ende umkam. Im Neuen Testament, da lesen wir, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete und der Beziehung zwischen ihnen, vor allem aber sich selbst, Leid zufügte. Paulus und Petrus hatten später zeitweise in der Gemeinde Stress und da sicherlich auch manche zwischenmenschliche Spannungen auszuhalten. Die Bibel ist also auch hier voll von dieser Art des Leides. Bleibt noch eine dritte Form, das Leid der Welt. Es ist natürlich klar, dass man diese Aspekte, die ich jetzt hier nenne, nicht alle so voneinander immer trennen kann. Die sind auch häufig miteinander verbunden. Hier meine ich mit dem Leid der Welt das Leid, das sehr viele Menschen, also regelrecht Menschenmengen, betrifft. Und ein Blick in die Krisenregionen der Ukraine, Syrien, Israel, Nigeria, Irak, Nordkorea und viele weitere Länder, die sollten zeigen, was ich meine. Unglaublich viele Menschen sind von den Konflikten der Machthaber und oder irgendwelcher Terrorgruppen betroffen. Menschen leiden Mangel an Sicherheit, an Geborgenheit, an medizinischer Versorgung, an Obdach, an Essen und Trinken und an vielem mehr. Und nicht viel anders ergeht es denjenigen, die von Hungersnöten, von Naturkatastrophen oder anderen Unstimmigkeiten dieser Welt betroffen sind. Es sei auch an die vielen Missstände im WM-Land Brasilien und natürlich auch in anderen Ländern erinnert. Da gibt es Kinderarbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel, Zwangsumsiedlungen, Korruption und so weiter. Aber der Bibel ist auch dieses globale, dieses viele Menschen betreffende Leid nicht fremd. In 1. Mose 6, Vers 11, da wird das weltweite Leid in zwei ganz kurzen Sätzen, beziehungsweise eigentlich in einem Satz, beschrieben. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Die Erde war voller Gewalt, voll Unrecht, voll Verbrechen. Konkret zeigte sich diese Gewalttat beispielsweise bei der Unterdrückung der Israeliten durch den ägyptischen Pharao. Viele Menschen, viele Familien mussten leiden, weil der Pharao Angst vor den Israeliten hatte und er sie daher versklavte. Im Neuen Testament, da ist es Herodes, der aus Angst vor dem Messias alle Kinder unter 2 Jahren ermorden lässt und damit viele Familien und Mütter ins Unglück stürzte. An sich lesen wir in der Bibel viel von Hungersnöten, von Kriegen mit Hunderttausenden von Toten, von sozialer Ungerechtigkeit und von vielem mehr. In Römer 8 schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung leidet unter dem Tod und unter der Vergänglichkeit. Warum beginne ich diese Predigt so negativ und zähle all dieses Leid auf? Zum einen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir nicht in der Gefahr stehen, zu denken, dass wir in einer heilen Welt leben. Ich glaube, dass wir Christen uns das manchmal ganz gerne auch zurechtbasteln. Wir haben vielleicht schon manches erlebt, was jetzt auch nicht so schön war, aber irgendwie sind wir doch ganz gut da so durchgekommen und wir freuen uns dann an Jesus, wir freuen uns an unserem Erlöser, an seiner Liebe, an seiner Herrlichkeit. Und das ist auch gut und das ist richtig. Aber es ist auch nicht alles, was es gibt. Denn außerhalb unserer christlichen Wunschvorstellung, da sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Letzten Endes gibt es unzähliges Leid auf dieser Welt und wenn wir ehrlich sind, so haben wir das auch schon selbst auf ganz unterschiedliche Weise erfahren. Und so beginne ich diese Predigt auch mit diesen Aufzählungen, um uns bewusst zu machen, dass die Bibel nicht nur über unseren großen Gott berichtet, sondern eben auch von dem Schmerz und den Wunden und dem Leid der Welt und der Menschen, die darauf leben. Die Bibel berichtet von unserem Schmerz. Wir wollen nun aber einen Schritt weitergehen. Denn von der Bibel, da können wir auch lernen, auf welche Weise man mit dem Leid umgehen kann. Unter der sogenannten Theodizee-Frage, da versteht man die Frage nach dem Leid, also die Frage, warum es das Leid gibt und welche Ursachen es hat. Als Christen, da sehen wir in dem Leid eine Folge der Sünde, der Zielverfehlung, dem sich entfernen und dem Nichttun von Gottes Willen. Doch wenn wir ehrlich sind, löst sich damit nicht jeder Konflikt so richtig auf. Es bleibt häufig doch unklar, warum Gott manchen Schmerz zulässt, warum er Leid nicht verhindert oder warum er nicht wenigstens hier und da eingreift. Doch anstatt den Glauben an einen guten Gott zu verlieren, sich endlos die Frage nach dem Warum zu stellen oder sich zu verkriechen und den Himmel herbeizusehen, da sollten wir uns fragen, wie wir mit dem Leid, dem persönlichen, dem zwischenmenschlichen und dem der Welt umgehen können. Und schauen wir hierzu wiederum in die Bibel und finden heraus, wie die Menschen vergangener Zeiten das gemacht haben. Ein Weg, mit Leid, insbesondere mit seinem eigenen persönlichen Leid umzugehen, ist das Klagen. Wir dürfen klagen, unserem Ärger, unserer Trauer, unserer Frustration, unseren Zweifeln wirklich Luft machen. In der Bibel gibt es mit den Klageliedern ein ganzes Buch mit Klagen, die sich hier besonders auf das Leid Jerusalems bezogen. Aber auch in den Psalmen, da finden wir Bekenntnisse, die zeigen, dass die Leute gelitten haben. Ein sogenannter Klagepsalm ist Psalm 22. Wir kennen daraus vor allem die Worte, die Jesus am Kreuz betete. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weiter heißt es da, warum bist du so fern und hörst meine Hilfe rufen nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Der Psalmbeter, der klagt Gott sein ganzes Leid, er beklagt das Nicht-Eingreifen Gottes und er macht im weiteren Verlauf deutlich, dass er richtig Todesangst hat. Und am Psalm 22 erkennen wir, wenn Jesus später sogar das Gefühl hatte, von Gott verlassen zu sein und diesen Psalm betete und das gegenüber Gott eben kundtat, dann dürfen wir das auch. Verwandt mit der Klage ist die Bitte. Und wenn es um Personen geht, dann auch die Fürbitte. Wir dürfen Gott bitten, doch in unserem Leid aktiv zu werden und uns unser Leid zu nehmen. Wir haben Paulus bereits erwähnt, der ganz deutlich gemacht hat, dass er Gott dreimal darum bat, ihm sein Leid zu nehmen. Und das ist sicherlich auch noch viel häufiger möglich. Auch die Leute, die zu Jesus kamen, Kranke, Gelähmte, Blinde, sie alle zeigen, dass sie, ja, Jesus ganz einfach bitten durften. Der blinde Bartimäus zum Beispiel, der teilte Jesus ganz klar mit, Herr, ich möchte sehen können. Wenn wir die Fürbitte betrachten, dann kommt noch ein weiterer Aspekt des Umgangs mit Leid hinzu. Wenn wir für andere Menschen beten, dann haben wir auch Anteil an all dem, worunter sie leiden. Wir nehmen sie und ihre Situation ernst. Wir wissen, dass das, was sie erleben, gerade sehr großen Schmerz verursacht. Selbst wenn wir persönlich gerade diesen Schmerz nicht zu 100% selbst kennen oder nachvollziehen können. Anteil haben, das ist übrigens auch das, was die sonst so heftig kritisierten Freunde von Hiob gemacht haben. In Hiob 2, Vers 11 bis 13, da heißt es, Hiob hatte drei Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, da beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, da brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Das ist großartig. Hiobs Freunde sahen sein Leid und, etwas salopp gesagt, hielten ihre Klappe. Und das ganze 7 Tage lang. Anteil zu nehmen am Leid anderer, das kann ein ganz großer Dienst sein und eine großartige Möglichkeit, mit Leid umzugehen. Die Freude und die Liebe, die wir anderen damit geben, die kann auch uns dabei erfüllen. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass wir anderen Menschen Anteil an unserem Schmerz geben. Mir persönlich hilft es zum Beispiel immer sehr, wenn ich das, was mich gerade belastet, einer Person meines Vertrauens schreiben kann. Es tut einfach gut, wenn man seinen Schmerz einfach mal loslassen kann und mit anderen teilen kann. Neben dem Loslassen des Schmerzes kann es aber auch an der Zeit sein, sein Leiden anzunehmen. Und mit annehmen ist hierbei nicht gemeint, sich einfach damit abzufinden, dass eine Situation jetzt so ist, wie sie ist. Es geht nicht darum zu sagen, na gut, okay, es wird sich eh nie was ändern. Es macht keinen Unterschied, ob ich dies tue, jenes tue, ob ich weiterlebe oder nicht. Sein Leid anzunehmen, das heißt vielmehr zu akzeptieren, dass das Leben, gerade auch natürlich das eigene Leben, nicht so perfekt ist, wie wir uns das gerne immer wünschen oder vorstellen oder erbitten. Wir versagen, uns geschieht etwas, es gibt Unrecht. Und das gilt es zu benennen und zu bekennen, auch vor anderen. Es geht also wieder darum, Leid zu teilen mit anderen. Einerseits, damit man ja den eigenen Kummer anderen ausdrücken kann, andererseits, um zu zeigen, dass man mit dem Leid anderer mitfühlen kann. Und das ist ein großartiger Schlüssel zu gelungener Gemeinschaft, Schwächen, Probleme und vielleicht auch die eigene Hilflosigkeit zuzugeben. Wie ich aber schon angedeutet habe, heißt die Annahme des Leides nicht, dass wir jetzt an diesem Punkt einfach stehen bleiben. Wir dürfen, ja, wir sollen auch aktiv werden. Es ist wichtig, gegen Leid auch etwas zu unternehmen und es nicht nur einfach so passiv anzunehmen. Praktisch könnte das dann so aussehen. Wer einen lieben Menschen verloren hat, dem kann es helfen, die Gemeinschaft anderer Menschen zu suchen, um in dieser Gemeinschaft neue Freude zu erfahren. Wer unter einer Sucht leidet, der sollte sich Hilfe suchen, beispielsweise seelsorgerliche, therapeutische Hilfe. Wer darunter leidet, dass eine Beziehung zerbrochen ist, der sollte, wenn es denn die Situation zulässt, Vergebung suchen und Vergebung üben. Wer arbeitslos ist, der könnte sich aktiv um Arbeit bewerben und da das zugegebenermaßen heutzutage nicht immer so ganz einfach ist, da dann was zu finden, könnte er in der Zwischenzeit ehrenamtliche Aufgaben zum Beispiel in der Gemeinde übernehmen. Aktiv werden. Das gilt auch besonders in Bezug auf das Leid der gesamten Welt. Das haben wir bis jetzt noch eher ein bisschen außen vor gelassen, wenig berücksichtigt. Wer daran leidet, dass die Welt den Bach herunterzugehen scheint, der sollte etwas dagegen tun. Er kann Organisationen, die sich gegen Menschenhandel, für fair gehandelte Nahrung oder für humanitäre Hilfe einsetzen, mit seiner Arbeitskraft oder finanziell unterstützen. Man kann an Hilfseinsätzen teilnehmen, Petitionen unterschreiben, Migranten aufnehmen oder mit Vorträgen auf Unrecht aufmerksam machen. Und gerade in den kleinen Propheten des Alten Testaments, da fordert Gott ganz klar dazu auf, aktiv gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. In Micha 6, Vers 8, da sagt er ganz klar, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Gott sagt, ist doch eigentlich alles klar. Ich habe euch gesagt, was zu tun ist. Worauf wartet ihr noch? Ein letzter Aspekt, mit Leid umzugehen, ist, sich zu freuen. Zu freuen darauf, dass das Leid einmal ein Ende haben wird, wie wir es in der Offenbarung lesen. Sich daran zu freuen, dass Gott mächtiger ist als alle bösen Gewalten und aller Schmerz. Daran, dass er die Welt bereits überwunden hat. Es heißt auch, sich an dem zu freuen, was Gott bereits tut. Und hier kommen wir noch zu einem dritten Punkt, den wir bislang ausgelassen haben und den ich noch beleuchten möchte. Wir haben uns bis jetzt damit beschäftigt, dass es Leid gibt, dass wir Leid kennen und dass in der Bibel auch Menschen beschrieben werden oder von Menschen berichtet wird, die Leid auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt haben. Wir haben auch jetzt gesehen, wie die einzelnen Menschen damit umgegangen sind oder wie wir mit Leid umgehen können. Aber wie steht denn jetzt eigentlich Gott zu der ganzen Sache? Und wie geht Gott mit Leid um? Wenn wir in die Bibel schauen, so wird auf jeden Fall deutlich, dass Gott tatsächlich eingreifen und Leid beenden kann. Wir haben so zum Beispiel bereits die kinderlose Hanna erwähnt. Als sie im Tempel in Jerusalem war und ihr Anliegen dem Priester Eli richtig ausgeschüttet hatte, da dauerte es nur wenige Tage, bis Hanna schwanger war. Gott hatte ihr Gebet erhört, er hatte eingegriffen. Und auch im Neuen Testament, da scheint es manchmal ganz schön schnell zu gehen, da kommen die Menschen zu Jesus und er heilt sie sofort. Aussatz verschwindet, Menschen können wieder laufen, wieder sehen oder werden sogar wieder zum Leben erweckt. Ja, Gott kann Leid beenden, auch sofort. Aber manchmal, da dauert das noch eine ganze Weile, bis er Leid beendet. Und daher ist ein zweiter Aspekt, wie Gott dem Leid gegenübertritt, wichtig. Und das ist folgender. Gott bewirkt Vertrauen. Wir haben vorhin gehört, dass Paulus regelrecht verzweifelt war, als er seine Lage betrachtet hat. Aber schon in den folgenden Versen, da macht er klar, wohin ihn seine Aussichtslosigkeit gebracht hat. Er schreibt, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde. Leid bewirkt, dass wir erkennen, dass wir ganz und gar abhängig von Gott sind. Gott bewirkt durch das Leid, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und schon ganz viele Menschen haben erkannt, dass Gott die einzige Person war, der sie wirklich noch vertrauen konnten, als alles andere ihnen keinen Halt mehr gab. Und es geht dabei nicht darum, dass wir einfach so irgendwo so eine Hoffnung haben, an die wir uns festklammern können, sondern dass uns bewusst wird, dass die Kraft, Leid zu überwinden und mit Leid umzugehen, ja, auch Leid zu ertragen, nur bei Gott zu finden ist. Paulus schreibt, dass nachdem er Gott darum gebeten hatte, ihm das Leid zu nehmen, Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Stelle ist vielen von uns sicherlich bekannt und so kennen wir diese Stelle auch nach Luther. Ich finde da die Elberfelder Übersetzung sehr schön, die hier übersetzt mit meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Vollendung bedeutet hier auch nach dem griechischen Wort, das mit dem Wort Telos, Ziel, verbunden ist, dass etwas zum Ziel kommt, sein Ziel erreicht. Und das bedeutet, dass Gottes Kraft quasi erst dann wirklich ihr Ziel und ihren Sinn erreicht, wenn sie etwas Schwaches, sprich uns, erfüllen kann. Es ist Gottes Ziel, es ist sein Wunsch, es ist sein Wille, uns gerade dann Kraft zu geben, wenn wir schwach sind. Und tatsächlich kann Gott dann auch nach einer Weile heilen oder das Leid wegnehmen. Der Beter von Psalm 22, von diesem Klagepsalm, der beschreibt das am Ende seines Liedes mit einem Gotteslob, wo er sagt, danke Gott, dass du mich gehört hast. Und doch, ein paar Mal ist es schon angeklungen, erfahren wir eben auch, dass Gott das Leid tatsächlich nicht wegnimmt. Und warum und wieso, das wissen wir meistens nicht, das verstehen wir nicht. Aber Gottes Weg mit uns ist auch nicht in erster Linie in der Regel das Wegnehmen des Leides, sondern ein Aspekt, den ich vorhin schon bei den Möglichkeiten unseres eigenen Umgangs mit dem Leid erwähnt habe. Das Anteilnehmen. Wo, wenn nicht am Kreuz, sehen wir, dass Gott Anteil an unserem Leid nimmt? Und wer, wenn nicht er, weiß ganz genau das und wie wir leiden? Hebräer 4, Vers 15, da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er hat sich vollständig damit vertraut gemacht, was es bedeutet, Versuchungen, Anfechtungen und Leid zu erleben. Hinzu kommt, das vielleicht als kleine Randbemerkung, dass selbstverständlich auch Gott unter der Sünde und unter dem Beziehungsbruch zwischen ihm und uns leidet. Im Alten Testament beauftragte Gott so manche Propheten damit, eine bestimmte Last auf sich zu nehmen und ein bestimmtes Leid zu ertragen. So musste der Prophet Hosea beispielsweise eine Prostituierte heiraten, die ihm immer wieder davonlief. Damit sollte dem Volk Israel einfach symbolisiert werden, dass Gott unter dem Unrecht der Menschen auch leidet. Was Gott letzten Endes mit seiner Anteilnahme an unserem Leiden deutlich macht, das ist, dass er unsere Leiden sieht, dass er sie wahrnimmt und dass er sich darum kümmert. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Gott wird nicht nach Orden, Medaillen oder Titeln sehen, sondern auf Narben. Das, was vor Gott zählt, ist nicht, dass wir ihm ein perfektes Leben ohne Fehler, ohne Schwächen, ohne Schmerz vorhalten. Ihm geht es darum, dass wir echt sind und dass wir mit all dem zu ihm kommen, was wir haben. Und da ist halt in der Regel auch eine ganze Menge Leid dabei. Und so wie Jesus dem zweifelnden Thomas seine Wunden zeigte, sollen auch wir unsere Wunden Gott zeigen, ihm sagen, wo wir Schmerzen haben. Gott hat in Jesus jene Wunden und Narben selbst erlebt und ertragen und er weiß, was das bedeutet. Und darum will er, dass wir nicht aufgeben, uns nicht aufgeben, ihn nicht aufgeben, sondern dass wir uns weiterhin nach Erlösung sehnen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, weil Gott letztendlich Tod, Schmerz und Leid besiegt hat. Und an diesem Sieg dürfen wir auch teilhaben. Und damit sei zum Schluss auch betont, dass Gott selbstverständlich auch ein Gott der Freude ist. Bei ihm ist Freude in Fülle. Doch unsere Frage zu Beginn war ja, ob wir einen Gott haben, der sich mit dem Menschen und mit ihrem Leid identifiziert. Und die Antwort lautet, ja, wir haben einen Gott der Wunden, der aus Liebe zu uns unser Leid auf sich nimmt und uns mit Kraft erfüllen möchte, um unser Leid und das anderer Menschen zu tragen, auch um uns fähig zu machen, dieses Leid zu ertragen. Und der uns am Ende erlösen wird. Amen.